die Lieder hören, die wir eben gesungen haben, dann erinnere ich mich immer dran, dass ich fast jeden Tag viel zu klein von Gott denke. Wir singen von dem König, wir singen von dem Herrn Zebaoth, dem Herr der Heerscharen. Und dann haben wir so unsere Problemchen im Alltag. Ich hatte gestern auch so manche und dann versucht man, die irgendwie zu lösen, kommt nicht vom Fleck und kommt viel zu spät auf die Idee, sich an den zu wenden, der Herr über diese ganzen Dinge auch ist. Und wir wollen heute uns zu Jonathan einige Gedanken machen. Jonathan, der Kämpfer. Ich habe gedacht, eigentlich müsste man es anders nennen. Jonathan, der Kämpfer um Gottes Verheißung. Und noch genauer müsste man sagen, Jonathan heißt eigentlich, dass Gott für ihn kämpft. Weil Jonathan Gott vertraut hat. Deswegen gibt es dann auch den Sieg. Wir haben eine riesige Geschichte, eine bekannte Geschichte aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 14 heute. Und das ist eine Geschichte, ich habe mir gedacht, jetzt gehst du auf die ganzen Details vielleicht mal ein, da sind viele drin. Dann habe ich aber gemeint, naja, es ist eigentlich eine Geschichte, die hat einen riesen Vorspann und auch einen riesen Nachspann. Es geht eigentlich los von Abraham an, über den wir ja die letzte Zeit einiges gehört haben und auch noch mal hören werden. Und es geht weit über die Zeit Jonathans und Sauls hinaus bis zu Jesus. Und insgesamt geht es um Gott. Gott, der präsent ist, der präsent sein will in seinem Volk, der nicht abhängig ist wie wir von so ein bisschen Zeit, ja, der auch nicht abhängig ist von einem bestimmten Ort, auch wenn sich hier in Israel sehr viel abgespielt hat von dem, um was es auch heute gehen soll. Gott ist ein gegenwärtiger Gott. Der ist nicht mal nur ein bisschen hier und ein bisschen da oder er ist nicht nur mal ab und zu aktiv, sondern er ist ständig gegenwärtig und mit seiner ganzen Macht auch präsent. Wir sehen es nur oft nicht. Und wenn wir uns mit Jonathan beschäftigen, dann müssen wir uns natürlich auch mit seinem Vater beschäftigen. Beim Vorbereiten habe ich gemerkt, man hätte Saul und Jonathan zusammennehmen müssen. Die beiden gehören in dieser Geschichte auch zusammen. Es ist auch eine gewisse Tragik dabei. Es ist eine Geschichte, wo ich dachte, 30 Minuten Predigt reicht nicht aus. Es wird schwierig, aber wir versuchen es mal. Wir lesen diese Geschichte mal ab Vers 1 bis Vers 23a im 1. Samuel 14. Es begab sich eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister, die da drüben ist. Aber seinem Vater sagte er nichts. Saul aber saß am Rande des Gebietes von Gibea, unter dem Granatapfelbaum, der in Mikron steht, und das Volk, das bei ihm war, zählte etwa 600 Mann. Also wenn wir hier auf die Karte gucken, dann ist das ungefähr in diesem Gebiet hier, nördlich von Jerusalem. Hier hält sich Saul auf. Und Ahia, ich sage mal verkürzt, ein Nachkomme Elis, des Priesters des Herrn zu Silo, trug den Priesterschurz. Das Volk wusste aber nicht, dass Jonathan weggegangen war. Es waren aber an dem engen Wege, wo Jonathan hinüberzugehen suchte, zu der Wache der Philister, zwei Felsklippen, die eine diesseits, die andere jenseits. Die eine hieß Bozetz, die andere Senne. Die eine Felsklippe stand im Norden gegenüber Michmas und die andere im Süden gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Da antwortete ihm sein Waffenträger: Tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Jonathan sprach: Wohlan, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Werden sie dann zu uns sagen: Steht still, bis wir zu euch herankommen? so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Werden sie aber sagen, kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, denn dann hat sie der Herr in unsere Hand gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Als sie sich nun beide der Wache der Philister zeigten, sprachen die Philister, siehe, die Hebräer sind aus den Löchern hervorgekommen, in die sie sich verkrochen hatten. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sprachen, kommt herauf zu uns, so wollen wir es euch schon lehren. Oder man würde heute sagen, wir zeigen es euch dann schon. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, steig mir nach. Der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan kletterte mit Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Da fielen sie vor Jonathan und sein Waffenträger hinter ihm gab ihnen den Todesstoß. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, ungefähr 20 Mann auf einer halben Hufe Acker, die ein Joch Rinder pflügt. Ihr wisst vielleicht, wie groß das ist. Also das ist ungefähr eine Strecke von 50 Metern. Und es entstand ein Schrecken im Lager und auf dem freien Felde und im ganzen Volk. Die Wache und die streifenden Rotten erschraken auch und die Erde erbebte. Und so geschah ein Gottesschrecken. Und die Wächter Sauls zu Gibea in Benjamin sahen, wie das Getümmel hin und her wogte. Da sprach Saul zu dem Volk, das bei ihm war, zählt und seht, wer von uns weggegangen ist. Und als sie zählten, siehe, da waren Jonathan und sein Waffenträger nicht da. Da sprach Saul zu Ahia, bringe den Ephod, das ist die Priestertasche mit den Lossteinen, herbei. Denn er trug den Ephod in jener Zeit vor Israel. Und als Saul noch mit dem Priester redete, wurde das Getümmel im Lager der Philister immer größer. Und Saul sprach zu dem Priester, lass es sein. Und Saul und das ganze Volk, das bei ihm war, sammelten sich und kamen zum Kampfplatz. Und siehe, da ging eines jeden Schwert gegen den anderen. Und es war ein sehr großes Getümmel. Auch die Hebräer, die bisher bei den Philistern gewesen und mit ihnen ins Feld gezogen waren, gingen über zu denen von Israel, die mit Saul und Jonathan waren. Und als alle Männer von Israel, die sich auf dem Gebirge Ephraim verkrochen hatten, hörten, dass die Philister flohen, jagten auch sie hinter ihnen her im Kampf. So half der Herr Israel an jenem Tage. Hier steht nicht Jonathan. Das ist schon ein erster wichtiger Hinweis. Es geht hier eigentlich bei dieser Geschichte um viel mehr als um einen militärischen Sieg. Es geht auch viel mehr als um den Mut oder wir würden vielleicht sagen, so eine Art Kamikaze-Aktion eines einzelnen Mannes. Hinter der Geschichte steckt Gottes ganz große Verheißung eines Landes für Israel, in dem er König sein will. Das wurde Abraham schon angekündigt in 4. Mose 34, Vers 6. Wir lesen heute sehr viel Bibeltext. Das müssen wir, wenn wir die große Linie sehen wollen. Ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz geben und will euer Gott sein. Und es ist jetzt wichtig, was er später Mose sagt, wie denn die Grenze von diesem Land aussehen soll. Aber die Grenze nach Westen zu soll sein das große Meer. Hier ziemlich unübersehbar, das Mittelmeer und seine Küste. Das sei eure Grenze nach Westen. Das wird noch eine Rolle spielen. Nämlich genau das verhindern die Philister. Dieses Volk hat sich hier breit gemacht. Also man kann ganz grob sagen, wenn ihr nicht wisst, wo das ist, ungefähr auf gleicher Höhe wie das Tote Meer in diesem Bereich, wo heute der Gazastreifen ist und noch etwas nördlicher an der Küste. Das war eine sehr fruchtbare Ecke in Israel und sehr begehrt. Und die Philister, ein Seefahrervolk, die, so hat man letztlich rausgekriegt, durch DNA-Analysen von irgendwelchen Verstorbenen, die in Gräbern liegen, bei Aschkelon und so weiter, die sind mit den Europäern verwandt, also mit uns. Und wenn man in die Bibel schaut, dann sieht man, dass die Philister von Ham von dem Sohn Noahs abstammen. Also wir sind, wenn die Juden Semiten sind, sind wir Hamiten. Ja, wahrscheinlich, also ich will das nicht zu weit hier aufbohren, also keine Ahnung, ob sich das alles bestätigt, aber es ist offensichtlich so, dass diese Leute nicht aus der Region stammen, sondern Seefahrervölker waren, die von Norden kamen. Und diese Philister, die sind irgendwie was Besonderes. Das ist so, ich sag mal, das sind die Plagegeister schlechthin. Die Philister machen sich breit und gerade durch die Philister fordert Gott permanent das Vertrauen Israels in ihren starken und mächtigen Gott heraus. Das wird besonders in der Richterzeit deutlich. Da heißt es auch, dass diese, also da werden mehrere Völker aufgezählt und unter anderem diese 5 Philisterfürsten aus den Städten der Küstenebene, dass diese blieben, um Israel durch sie zu prüfen, damit kund würde, ob sie den Geboten des Herrn gehorchten, die er ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Und da geht es um die Landeinnahme. Unter anderem natürlich auch um die Gebote, die in diesem Land gelten sollen. Und was wurde daraus? Was passiert in der Richterzeit? Ganz erschütternd in Richter 3 lesen wir ab Vers 5. Als nun die Israeliten wohnten unter den Kanaanitern, Hethitern, Amoritern, Perisitern, Hivitern und Jebusitern und dann kamen noch die Philister dazu, nahmen sie deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und, jetzt kommt's, sie dienten ihren Göttern. Und das ist genau das, was Gott in seinen Geboten strikt verboten hat, ja, denn er ist der große Gott und nicht irgendwelche andere. Aber man denkt dann vielleicht, naja, Gott ist toll und so ein paar kleine Götter noch dazu, das wird schon nicht so schlimm sein. Und dann kommt eine sehr wirre Zeit, die auch von Auseinandersetzungen mit den Philistern geprägt ist. Aber unter dem letzten Richter, nämlich Samuel, hat Israel diese Prüfung dann doch noch bestanden. Ich lese mal aus 1. Samuel 7, ab Vers 1. Samuel aber sprach zum ganzen Hause Israel, wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und die Astarten und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein, so wird er euch erretten aus der Hand der Philister. Da taten die Israeliten von sich die Baale und Astarten, also bestimmte Götter, und dienten dem Herrn allein. Und was dann folgt, das ist die Tatsache, dass Gott immer seine Verheißungen erfüllt, wenn man ihm vertraut und sich an ihn wendet. Denn es folgt eine längere Friedenszeit, eine ziemlich lange Friedenszeit unter Samuel. Das Problem der Philister scheint dadurch gelöst, dass man sich von ihren Göttern abgewendet hat. Aber jetzt zeigen die Philister, wie sie drauf sind. Sie greifen nämlich genau in dieser Zeit des Friedens an. Sie greifen genau dann an, als Israel sich zu seinem Gott wendet. Und da sieht man, dass es eine geistliche Auseinandersetzung ist, nicht nur eine militärische. Und Gott greift hier auch mit Donnergetöse ein, man kann das da alles nachlesen. Also wenn ihr heimkommt, müsst ihr seitenweise Bibel lesen, damit ihr versteht, um was es da geht. Am Ende richtet Samuel den Gedenkstein Eben-Ezer auf. Und der heißt interessanterweise genauso wie Jonathan. Bis hierher hat uns der Herr geholfen und Jonathan heißt, der Herr hat gegeben. Da gibt es einen Zusammenhang vielleicht. Also, die längere Friedenszeit kommt, nachdem die Philister bei diesem Angriff geschlagen werden. Sie bleiben aber permanent eine Bedrohung. Und nach dieser Zeit, wo sich alles so ein bisschen zur Ruhe gesetzt hat und alle denken, so, jetzt haben wir eigentlich endlich mal unser Land und jetzt herrscht Frieden, ausgerechnet da kommt der Wunsch nach einem König auf, wie ihn die Völker drumherum haben. Also Israel ist, obwohl es alles hat, nicht zufrieden mit seinem Gott. Kennen wir vielleicht auch. Sie wollen einen König, wie die Völker drumherum haben. Warum, muss man sich hier fragen. Und da gab es 2 Gründe. Der erste Grund war, dass Samuels Söhne Joel und Abia ziemlich aus der Spur gelaufen sind. die waren korrupt, ungerecht, die waren total unfähig, dieses Richteramt auszuüben, was Samuel eigentlich so gut durchgeführt hat. Und der zweite Grund, das waren jetzt wieder ein Volk, was Israel bedroht, aber diesmal auf der anderen Seite, und zwar hier. Hier oben, hier wohnen die Ammoniter. Und die Ammoniter haben jetzt nach vielen Jahren Frieden Israel von Osten bedroht. Sie machen mobil. Das erfahren wir erst viel später von Samuel selbst, dass das der zweite Grund dafür war, dass sie sich einen König gewünscht haben. 1. Samuel 12, Vers 12. Als ihr aber saht, dass Nahasch, der König der Ammoniter, gegen euch zog, spracht ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Und man merkt hier, wie Samuel enttäuscht ist, als dieser Wunsch geäußert wird. Wir lesen aber nichts davon, dass ihm bei der Gelegenheit einfällt, dass er da eine Mitverantwortung trägt, weil er seine Söhne offensichtlich hier nicht zurückgepfiffen hat. Aber viel entscheidender als die Enttäuschung von Samuel ist die Enttäuschung Gottes und seine Reaktion auf diesen Wunsch. 1. Samuel 8, Vers 7 und 9. Der Herr aber sprach zu Samuel: Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen, also suche ihnen einen König. Denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr ihr König sein soll. So gehorche nun ihrer Stimme, doch warne sie und verkünde ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Und jetzt kommt die letzte Warnung, was dieser König für ein Recht über sein Volk haben soll. Und das ist im Prinzip das Recht zur Ausbeutung und zur Unterdrückung. Genau das, was Gott mit seinem Volk nicht macht. Die letzte Warnung vor diesem Wechsel zu einer weltlichen Regierung wird vom Volk in den Wind geschlagen. Lange Rede, aber so beginnt die Königsgeschichte Israels unter gar keinem guten Vorzeichen. Und wie wir wissen, endet sie dann auch 400 Jahre später in der totalen Katastrophe, in der Wegführung ins babylonische Exil. Die Frage ist für mich, was wollten diese Leute eigentlich? Was wollten sie für einen König? Es ist der Neid. Es ist, sie schauen in die Nachbarschaft, sehen dort starke Männer, die treten also massiv auf. Und sie haben da so einen alten, klapprigen Richter und so ein paar verpeilte Söhne, die das Ganze weiterführen wollen. Man kann es ja ein bisschen verstehen. Es ist zwar noch Frieden, aber das Volk sieht sehr schwach aus mit dieser Führung. Und jetzt wollen sie einen ordentlichen König. Endlich muss da mal einer her, der zeigt, wo es lang geht. Vielleicht so eine Art Trump, ja, oder Johnson oder Putin, keine Ahnung. Vielleicht auch ein Erdogan. Die waren ja auch alle oder sind heute mehr oder weniger vom Volk gewünscht. Und Israel wollte auch so einen. Einen, der was hermacht, einen zum Vorzeigen, einen vor allen Dingen, mit dem man Feinde einschüchtern kann. Und dann kriegen sie ihren ersten König, Saul, der lang ersehnte Superstar. Und Saul ist tatsächlich beeindruckend. Also wenn man das mal nachliest, zumindest rein äußerlich, war das ein ordentlicher Kerl. Es steht da, dass er so einen Kopf größer war als der Durchschnitt im Volk. Das war schon ein eindrucksvoller Typ. Er war außerdem noch jung, stark und schön, also schlichtweg der Idealkandidat für ein Königsamt. Und in mancher Hinsicht wird er diese Erwartungen später dann auch erfüllen. Politisch und militärisch betrachtet fällt seine Erfolgsbilanz auch ganz ordentlich aus. Die kann man in unserem Kapitel 14 später noch nachlesen. Und da fällt dann auf, wenn man die ganzen Geschichten da drumherum sieht, dass diese Aufzählung seiner militärischen Erfolge am Ende seines Lebens in einem auffälligen Kontrast zu seiner Zaghaftigkeit und zu seiner Inkonsequenz steht, wenn es in entscheidenden Momenten darum geht, Gott zu vertrauen. Wenn es darum geht, Gott und nicht der eigenen Kraft zu vertrauen. Saul hätte echt ein Siegertyp in der Geschichte Gottes werden können, wenn nicht diese Schwächen wären und wenn nicht diese blöden Philister wären. Es war auch ein Schwachpunkt von ihm, dass er immer wieder seinen eigenen Vorteil, seine eigene Ehre und Anerkennung gesucht hat in den Kämpfen, die er auch gewonnen hat. Und in genau dieser Hinsicht ist er ein König, wie alle anderen drumherum auch. Denen geht es nämlich fast immer nur um die Pluspunkte, die sie sich sammeln. Und Saul zum Beispiel hat sich irgendwann mal selber ein Denkmal aufgerichtet, ja, ein Siegeszeichen auf dem Karmel. Also um auszudrücken, hier, wir schaffen das. Ja. Aber der erste Schwächeanfall, der ist schon bei seiner Einsetzung zu sehen. Ich weiß nicht, wer sich an diese Geschichte erinnert, aber das fängt ganz schön peinlich an, als er nämlich zum König eingesetzt werden soll, als die Wahl durch Samuel sich ihm nähert, ja, so stückweise. Da muss Gott den Leuten sagen, wo er sich versteckt hat. Im Bauwagen, in der Grillhütte war der, ja, während hier was abging. Der hat sich versteckt, der wollte diese Verantwortung gar nicht übernehmen, obwohl er so von seiner Statur her eigentlich dazu geeignet war. Und dann sehen wir in dem, was Samuel nach dieser Wahl zum König bemerkt, eine ganz bittere Ironie. Also diesen Satz muss man ironisch verstehen. Und Samuel sprach zu allem Volk: Da seht ihr, wen der Herr erwählt hat, denn ihm ist keiner gleich im ganzen Volk. Da jauchzte das Volk und sprach: Es lebe der König, also den sie gerade aus dem Versteck geholt haben. Und dieser Fehlstart, der produziert schon erste Abweichler, die Saul verachten. Und Verachtung ist was, das merken wir in seinem Leben, das kann der gar nicht gut vertragen. Und ich frage mich, wer von uns kann Verachtung gut ertragen? Das ist sicherlich eins der schwersten Dinge. Vertragen wir das besser als Saul? Ich glaube, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, mit Verachtung fertig zu werden. Das eine ist, du suchst verzweifelt nach der Wertschätzung der anderen, indem du versuchst, ihre Erwartungen zu erfüllen oder sogar noch zu übertreffen. Das hat Saul sein Leben lang versucht. Oder du bleibst gelassen, weil du weißt, dass du auf Gottes Seite stehst, dass er für dich eintritt und dass er dir deinen Wert gibt und dass er zu seinen Versprechen steht, die er dir gibt. Und genau das hat sein Sohn Jonathan gewusst und hat das umgesetzt. Das ist der Unterschied eigentlich zwischen diesen beiden Männern. Zuerst muss Saul mal zeigen, was er drauf hat. Das war ja unter anderem ein Grund, warum sie den König gewählt haben, nämlich der Kampf gegen die Ammoniter. Und Saul fährt hier eine Riesenübermacht ein. Das ist ihm, glaube ich, später nie wieder gelungen. Er hat also alle kampffähigen Männer in ganz Israel zusammengetrommelt, um eine einzige Stadt im Jordanbereich, also hier auf der Seite im Ostjordanland, zu verteidigen, wo ja auch Israeliten angesiedelt waren. Allerdings schafft er das nur aufgrund dieser Autorität, die ihm als König gegeben war. Er setzt nämlich die Männer brutal unter Druck. Er droht sie mit der Tötung ihrer Rinder. Also er sagt, entweder ihr kämpft oder ich nehme euch euren Lebensunterhalt. So geht Saul hier vor und so kommt es dann zu diesem Sieg. Das war eine eigene, eine menschliche Strategie. Er sollte Eindruck hinterlassen und er hat Eindruck hinterlassen. Und dann wird er bestätigt als König. Nochmal, jetzt feiern ihn die Leute und vergessen, wie er sie unter Druck gesetzt hat. Jetzt zählt nur der Sieg, weil sie jetzt haben, was sie sich gewünscht haben. Aber der blöde Prüfstein im Westen ist immer noch da, die Philister. Und an ihnen will ja Gott die Entschlossenheit und das Gottvertrauen auch des neuen Königs messen. Und wie steht's jetzt, wenn die militärische Übermacht auf der feindlichen Seite liegt? Wenn man rückblickend die ganze Königsherrschaft Sauls sieht, dann kommt es mir manchmal vor wie so ein Luftballon, der ein Loch hat. Versucht mal, einen Luftballon aufzublasen, wo ein kleines Loch drin ist. Muss gar nicht groß sein. Er blast hier und blast hier. Entweder er platzt oder er wird sofort wieder dünn, wenn er aufhört zu blasen. Und so versucht Saul, dieses Loch zu stopfen. Er versucht es selbst und die Philister schneiden das Loch immer größer. Im Osten gibt es Erfolge, aber im Westen, da herrscht die pure Angst. Und hier ist ein Feind, der bedroht, was man in den letzten ruhigen Jahren unter Samuel aufgebaut hat, an Häusle und Höfle. Und die Philister dominieren technologisch, das ist auch geschichtlich interessant. Wenn Gott ein Unterrichtsfach verordnen würde, dann wäre es Geschichte, weil er ist ein Gott der Geschichte. Einer, der in der Realgeschichte präsent ist. Und das finde ich auch so toll an der Bibel im Vergleich zu anderen religiösen Schriften, dass dieser Bezug zur realen Geschichte eine wesentliche Rolle spielt und die Realität Gottes unterstreicht. Also die Philister, die dominieren technologisch und damit militärisch. Das steht in der Bibel und das wurde später erst so bestätigt. Da steht, dass sie nämlich genau in der Übergangszeit zwischen Eisenzeit und Bronzezeit die Eisentechnologie schon beherrscht haben. Dass sie Waffen hatten aus Eisen. Und die Israeliten, die haben noch mit ihren Bronzeweichteilen darum gearbeitet. Ja, also das war also militärisch gesehen ein Riesennachteil. Die Philister halten dieses Monopol und zeigen das auch sehr deutlich. Die Israeliten müssen zu den Philistern, um ihre Flugscharen und ihre Sicheln, ihre ganzen Werkzeuge schärfen zu lassen. Und natürlich kriegen sie auch keine Waffen. Ja, also sie haben dann gesagt, ja, ihr könnt alles, bringt ihr zu uns, das machen wir euch, aber Waffen, sorry, ja, das ist unser Monopol. Und jetzt versteht man, warum Saul so zögerlich ist, diese Übermacht anzugreifen. Und schon gibt es auch die ersten Überläufer aus Angst. So nach dem Motto, ich stelle mich doch lieber gleich auf die Seite der Stärkeren, als dass ich das, was ich mir aufgebaut habe, verliere. Und dabei fehlt diesen Leuten das Wissen um den starken Gott, das Wissen um den Herrn Zebaoth, von dem wir vorhin gesungen haben, und damit auch das Vertrauen in diesen Gott. Und genau jetzt wäre Saul als König gefragt, dass er mit seinem guten Beispiel vorangeht. Und was macht er? So mutig Saul gegenüber seinen anderen Feinden auftritt, so unentschlossen und ängstlich wirkt er gegenüber den Philistern. Es kommt mir manchmal vor, dass es bei uns auch so ist. Wir schieben die schwersten Aufgaben gerne nach hinten. Ich trainiere das ständig, mir das abzugewöhnen, aber es klappt nicht wirklich. Also du versuchst immer das, was dir gut liegt, schnell zu erledigen und das andere denkst, ich habe dann ganz tolle Argumente und Rückfragen, bis es irgendwann nicht mehr geht. Kennt ihr das? Und genau so ist es auch bei Saul. Das alles ist der Hintergrund für diesen verrückten Angriff Jonathans gegen die Philister, von denen in 1. Samuel 13 und dann vor allem in unserem Kapitel 14 die Rede ist. Der Sohn des Königs muss die Aufgabe anpacken, der sich der Vater nicht stellen will. Und Jonathan startet einen ersten Angriff gegen eine Philisterwache in Geba, das ist ein anderer Ort als später, aber ganz in der Nähe. Man kann oberflächlich denken, das klingt nach totalem Irrsinn. Ja, wie kann man diese Übermacht mit so einem kleinen Stich ins Wespennest provozieren? Aber das hätte der Beginn eines erfolgreichen Feldzugs werden können. Aber Jonathan kommt wieder zurück und das war's. Es verpufft. Stattdessen sagen die Leute, oh weh, jetzt haben wir die überlegenen Feinde provoziert, was sollen wir machen? Am besten, wir verziehen uns. Und so kommt es dann auch. Die Verantwortlichen verkriechen sich. 1. Samuel 13 lesen wir, Vers 6. Als aber die Männer Israels sahen, dass sie in Nöten waren, weil das Volk bedrängt wurde, verkrochen sie sich in die Höhlen und Klüfte und Felsen und Gewölbe und Gruben. Es gingen aber auch Hebräer durch die Furten des Jordans ins Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal und alles Volk, das ihm folgte, war voll Angst. Das ist jetzt interessant, geografisch gesehen. Also im Prinzip war ja das Heer von Saul zunächst mal hier in dieser Region. Jetzt gibt es Stress mit den Philistern, die von Westen kommen und statt dem Stand zu halten, weicht alles aus in die Richtung der Feinde, die sie vorher besiegt haben. Also Saul geht nach Gilgal, das ist hier unten in der Nähe von Jericho. Und dann gibt es noch einige, die sagen, ach komm, gleich ab über den Jordan, ja, in die falsche Richtung. Also wir gehen mal ganz weit weg, da sind wir sicher. Und dann steht trotzdem da, dass das Volk voll Angst war. Das Volk verkriecht sich, der König verzieht sich. So könnte man das vielleicht zusammenfassen. Saul will an dieser Stelle dann herausfinden, was Gott von ihm will. Das klingt ganz fromm, ist es aber nicht. Er zögert erst viel zu lange und dann kann er nicht lange genug auf Samuel warten. Das ist diese tragische Geschichte, die ihm dann sein Königtum kostet. Man könnte sagen, mit seinem gebremsten Vertrauen in wichtigen Momenten, da vermasselt Saul seine Zukunft. Und dann kommt dieser zweite Angriff Jonathans gegen die Philisterwache in Gibea. Und die ganze Geschichte, die ähnelt, finde ich, verblüffend auch der Geschichte von David und Goliath. Es geht um die Philister, Saul zögert aus Angst. Hier greift Jonathan an, bei David muss ein Hirtenjunge die Initiative ergreifen. Und der König, der die besten Waffen von allen hatte, stellt sich diesem Goliath nicht. Und hier stellt sich Saul den Philistern nicht. Und deswegen, weil Jonathan seinen Vater auch kennt, sagt er ihm hier erst gar nichts von seinem Plan. Das heißt, er erwartet gegen die Philister keine Unterstützung von seinem Vater und die Zeit läuft aber. Die machen in aller Ruhe mobil, ja, die heben die Schützengräben aus, ich weiß nicht, auf jeden Fall, die sammeln ihre gesamte militärische Macht. Und Saul sitzt hier unten am Jordan und hofft, dass Samuel ihm irgendwie sagt, was er jetzt tun soll. Und wieder muss der Sohn Jonathan ran. Er wagt es alleine mit seinem Waffenträger. Die anderen sind sowieso im Verkriechmodus. Und mit diesem Angriff zeigt Jonathan seinem Vater und dem ganzen Volk endgültig, dass Zögern und Sicherheitsstreben nicht immer weiterbringt, sondern Gott vertrauen. Ich glaube auch, dass im Gegensatz zu Saul sich Jonathan sehr gut an diese ganze riesige Vorgeschichte erinnert und vor allen Dingen an die Verheißungen Gottes zur Eroberung des Landes. Und da rechnet er fest mit Gottes Hilfe, der durch viel oder wenig siegen kann, wie er sagt. Ich lese es nochmal vor. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Und der Waffenträger, der ist da wirklich, der zeigt dem König Saul, was Vertrauen heißt. Der sagt, ich gehe mit dir, tu, was dein Herz dir sagt. Und Jonathan macht ja dann diese verrückte Aktion, dass er sagt, ich gehe da jetzt hin. Ganz offensichtlich zeige ich uns beide, Hansel, den riesigen, diesem Feindesheer, beziehungsweise der Wache, in der dem das ganze Heer steht. Und jetzt sind wir mal gespannt, was passiert. Und das ist so ein bisschen Deal mit Gott, ja, so ähnlich wie das Vlies bei Gideon. Er geht los, aber er muss mal irgendwie noch ein Zeichen haben. Und sagt dann, okay, also wenn die sagen, bleibt da unten, wir kommen zu euch, dann nehmen wir das als Signal dafür, wir halten uns zurück. Aber wenn die sagen, kommt hoch, dann heißt das, dass Gott will, dass wir diesen Kampf gewinnen. Und dann sprachen diese Leute, der Philister, zu Jonathan und seinem Waffenträger, kommt herauf zu uns, so wollen wir es euch schon lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, steig mir nach, der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Ich glaube, wenn wir nach dem Willen Gottes fragen, dann ist es manchmal nicht gut, stehen zu bleiben und immer weiter zu fragen, statt Schritte zu gehen, ohne zu wissen, was als nächstes kommt. Hier geht Jonathan einfach mal einen Schritt. Wir haben manchmal so die Vorstellung, Gottes Wille, das ist so festgelegt, ja, Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bis wir irgendwann im Himmel sind und wir müssen jeden dieser Punkte treffen. Und wehe, wenn nicht. Und Gott ist viel genialer, ja, du kannst da voll falsch abbiegen und er macht dann trotzdem weiter, ja, er holt dich wieder zurück oder er findet eine neue Möglichkeit. Und diese Haltung hat Jonathan. Er denkt, ja, wir gehen mal los und schauen, wie Gott uns hilft. Erst hilft Gott dann auch durch wenig, indem er dieses Zeichen bestätigt. Und dann hilft er durch viel, indem er dem riesigen Heer der Philister den Garaus macht. Er sorgt für eine Panik, die praktisch zur Selbstvernichtung der Feinde führt. Und was macht Saul jetzt in diesem Moment? Wieder erstmal nichts. Ja, es ist unfassbar. Also wenn man die Geschichte liest, dann denkt man, sage mal, das ist ja wie wenn der so eine Eisenkugel am Bein hätte, ja, dass der einfach nicht aus den Pötten kommt. Jetzt ist Samuel nicht verfügbar und da hofft Saul auf den Priester Ahia. Schnell, bring deine Priesterutensilien her, finde raus, was Gott von uns will. Das klingt wieder fromm und ist es nicht. Gott hat doch längst alles vorbereitet. Und er merkt es nicht. Der König merkt es nicht, dass Gott der Herr ist, der längst für ihn kämpft. Und als Saul noch mit dem Priester redete, wurde das Getümmel im Lager der Philister immer größer. Und Saul sprach zum Priester, lass es sein. Und dann geht er endlich los. Endlich dämmert ihm, was uns auch dämmern sollte, wenn wir diese ganze zähe Angelegenheit verfolgen. Wenn ich Gottes große Ziele kenne, dann muss ich nicht ständig neu nach seinem Willen fragen, ich muss mich endlich auf den Weg machen. Ihm hinterher so schnell wie möglich. Und so geht ja auch Saul dann los, endlich. Vertrauen zeigt sich im Handeln und nicht in der Fragewarteschleife. Ja, natürlich soll ich Gott fragen und es ist auch gut, aber ich darf mich da nicht immer weiter drehen und nochmal fragen und ist es auch wirklich richtig? Und wir stellen ja auch solche Fragen nicht. Ja, du fragst ja auch nicht irgendwie, Herr, soll ich die Versicherung bescheißen oder nicht? Ja, oder Herr, zeig mir, ob ich den Mann, den ich liebe, ob das der Richtige für mich ist, auch wenn er dich verachtet. Oder was meinst du, Herr, soll ich den Seelsorger nochmal fragen, ob ich mich mit meinen Eltern versöhne, bevor sie sterben? Das sind überflüssige Fragen. Ich weiß, dass Gott es anders will und da soll ich drauf zugehen, wie Saul es nicht getan hat. Und jetzt, als Saul endlich losläuft, da kommen sogar die Überläufer zurück. Ja, da kommen diese Sicherheitsfanatiker zurück und sehen auf einmal, ui, wir haben ja eine Chance. Und jetzt kämpfen sie alle mit. Endlich tut der König, was er soll. Er setzt sein Leben für Gott ein. Vertrauen fängt aber nicht wie hier erst an, wenn der Feind schon in die Flucht geschlagen ist, sondern vorher, wenn er noch übermächtig ist. Aus Gottes Sicht zählt sozusagen Vertrauen in Unterzahl. Und da heißt es, genau diese Schritte zu tun, wie sie Jonathan tut, ohne eine Ahnung davon zu haben, wohin es als nächstes führen wird. Aber zu wissen, dass Gott ans Ziel bringt, weil er hält, was er verspricht und weil er vorangeht. Dass es dann trotzdem auf krummen Wegen der Königsgeschichte weiterging, ich finde, das liegt an der puren Barmherzigkeit Gottes. Es gibt dann so ein paar einigermaßen gute Könige Israels, aber auch die reisen es nicht, inklusive David, sind sie nur ein schwacher Schatten des Königs, den Gott wirklich für sein Volk will, nämlich Jesus Christus, seinen Messias. Und bei Jesus, dem Retter vor sämtlichen Philistern in deinem Leben, da zählt wieder genau nur das, was Saul und Israel so selten gewagt hat, kindliches und gleichzeitig mutiges Vertrauen. Und das lernen wir in der Regel nicht von denen, die groß rauskommen sollen oder wollen. Wir lernen es meistens von den Leuten aus der zweiten oder dritten Reihe und manchmal auch aus der letzten. So wie von Jonathan und seinem Waffenträger. Deshalb zögere nicht wie Saul, wenn Gottes Wille sowieso auf der Hand liegt, sondern trau dich, zu dem zu stehen, was er will. Er wird durch viel oder wenig helfen. Amen. Ich bete noch. Lieber Herr, bitte vergib uns, wo wir viel zu klein von dir denken und lass uns von Jonathan lernen, dir volle Kanne zu vertrauen, auch da, wo es schwierig aussieht, auch da, wo wir keine Chance sehen, wo wir aber wissen, dass es in deinem Sinne ist, was wir tun. Lenke du unsere Schritte und hole uns zurück, wenn wir auf falschen Wegen unterwegs sind. Amen.